spannende Erlebnisse, aufregende Jobs oder einfach mal in eine neue Welt abtauchen. Der Podcast mit Moderatorin Rebecca Brosch. Interessante Stories für interessierte Menschen. Rebecca trifft.
Hallo und herzlich willkommen zur 43. Episode meines Podcasts Rebecca trifft. Heute habe ich den Musiker Gregor Hegele zu Gast. Schön, dass du heute hier bist.
Schön, dass ich da sein darf. Hallöle.
Reden wir doch erstmal über deinen Hit Paracetamol. Den kennen wahrscheinlich sehr viele Hörer. Der Song hat ja auf den Streaming-Portalen insgesamt 10 Millionen Aufrufe. Mhm. Darin geht es ja um jemanden, in den du verliebt bist. Und ich hatte jetzt schon öfter Musiker in meinem Podcast zu Gast und ich muss diese Frage einfach immer mal stellen, weil die Antwort immer unterschiedlich ausfällt und ich das persönlich super interessant finde.
Ja.
Wenn du einen Liebessong schreibst, hast du dann keine Angst, dass die Person, an den der gerichtet ist, das hört und auch herausfindet, oh mein Gott, der Song ist an mich gerichtet und dass das dann vielleicht irgendwie für, ich sag mal, Probleme sorgt oder für ein komisches Gefühl sorgt zwischen euch?
Also wenn es ein positiver Song ist, schon mal gleich gar nicht. Also das ist ja dann, da freut sich ja eigentlich jeder drüber. Knifflig wird es nur dann, wenn ich meine, es ist ja auch eine Beziehung oder zum Beispiel eine Beziehung ist ja auch nicht immer alles schön. Und ich erinnere mich noch, da habe ich mal so einen Song geschrieben, weil ich irgendwie nicht so ganz klar kam mit so ein paar eifersüchtigen Aktionen. Und dann ist der mal rausgekommen. Also der erste wurde nicht veröffentlicht, aber dann hat uns irgendwann sie gehört. Und dann, das war eine hochgradig unangenehme Situation. Aber ja, in Songs, da verarbeitet man halt irgendwie, was gerade so abgeht. Und ich glaube, wenn man da, ich fände es schade, da irgendwas zu unterdrücken. Nur weil es irgendwie, weil es vielleicht, keine Ahnung, weil es unangenehm werden könnte, weil solange es echt ist, finde ich, ist eigentlich alles okay.
Das heißt, beim Songschreiben denkst du auch gar nicht daran, wie könnte das sein, wenn er veröffentlicht wird, wenn die und die Person den hört oder so. Du schreibst einfach und guckst, was bei dir so rauskommt quasi.
Ja, genau. Das kommt dann eher danach kommt dann so oh fuck, kann ich den Song so wirklich rausbringen? Das ist so, da bin ich ja einen Kopf kleiner danach. Aber während ein Songs schreiben, versuche ich da auf jeden Fall echt nicht drauf zu achten. Einfach, dass man, weil ich glaube, man wird da zu viel blockieren dann. Auch wenn man am Ende, man geht ja auch ganz oft zum Beispiel in eine Session rein, für die Leute, die nicht wissen, was eine Session ist. In einer Session, da trifft man sich mit einem Produzenten und einem Songwriter meistens und schreibt eben zusammen einen Song, nimmt sich dann einen Tag Zeit und oft ist ja auch so, man geht dann irgendwo rein, will dann über ein spezielles Thema schreiben und landet dann aber wo ganz anders am Ende vom Tag. Weil halt, man verquasselt sich dann und oft ist dann aber die Anfangsidee total prägend, aber über die schreibt man letztendlich gar nicht. Wenn man sich von vornherein schon das wegnehmen würde, nee, darüber kann ich ja nichts schreiben, ich glaube, dann würde man sich viel Kreativität verbauen.
Mhm. Ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und wie du schon eben gesagt hast, man kann ja auch nachher nochmal drüber nachdenken.
Genau.
Man es dann gestaltet, wenn der Song rauskommt. Dein Song Anna ist ja auch sehr persönlich.
Ja.
Da sprichst du ja auch über deine, ich würde mal sagen, vergangene Magersucht.
Genau.
Ein sehr, sehr persönliches Thema. Und du wolltest ja erst auch mit dem Thema gar nicht an die Öffentlichkeit gehen. Warum hast du es denn dann doch gemacht?
Also genau, den Song, den haben wir 2019 oder 2020 geschrieben. Und der Song lag mir schon immer wahnsinnig krass am Herzen, aber ich, keine Ahnung, das ist auch so ein typisches Ding, so ich wollte drüber schreiben, aber war dann fertig, dann war der Song da nicht so, boah, kann ich den so veröffentlichen, das ist ja schon knackig irgendwie und hab damit dann halt auch lange gehadert und der stand auch eigentlich gar nicht so wirklich zur Debatte, aber ich habe den Song halt extrem geliebt und ich habe den irgendwann dann mal in den Bandproben gespielt und dann meinten meine Jungs so, boah, das ist so schön, das musst du unbedingt live spielen. Und habe ich den halt ein paar Mal gebracht live und die Resonanz war halt echt heftig. Ich habe zum Beispiel Madeleine Juno supported den Sommer bei ihrer Tour. Und wer sie kennt, der weiß ja, was sie für Musik macht. Und bei dem Publikum hat es halt sowieso total gefunkt. Und da kam halt total die schöne Resonanz auf den Song, was mir halt erstmal total viel Mut gegeben hat, dass jetzt, keine Ahnung, vielleicht ist ja doch richtig, den jetzt rauszubringen. Und dann habe ich den eben noch auf Social Media hochgeladen und da kam halt ein krasses Echo. Also ich glaube, Also es haben sich halt einfach wahnsinnig viele Leute damit identifiziert. Egal, ob sie jetzt gecheckt haben, ob der Song von meiner vergangenen Magersucht handelt oder ob sie Anna mit irgendwas anderem identifiziert haben. Auf jeden Fall hat es total connected. Und das hat mir irgendwie Mut gegeben, dann sozusagen, okay, ey, vielleicht ist jetzt doch an der Zeit für Anna.
Ja, und man kann den Song ja auch wirklich mit allem Möglichen verbinden. Also ob es jetzt ist mit einer Drogensucht, mit irgendeiner anderen Sucht oder auch einfach mit einer verlorenen Liebe oder sowas. Also es geht ja wirklich in ganz, ganz viele Richtungen. Also bist du rückblickend froh, dass du mit dem Thema offen umgehst und dass du den Song veröffentlicht hast?
Ja, safe. Safe. Also das wäre gelogen, wenn es nicht challenging war. So, also ich weiß auch noch, als ich den rausgebracht habe, war ich dann, erstmal da war ganz, ganz viel los mit Tour und allem Möglichen, deswegen konnte ich es da nicht so richtig krass greifen, aber ich war danach im Urlaub und dann ist ja alles so auf Null runtergefahren, weil ich dann halt auch, ich war alleine in Vietnam für ein, zwei Wochen und dann sind halt so die ganzen Gedanken eingeprasselt, ich so, oh, war das jetzt richtig und oh, und hier und denken jetzt Leute anders über mich und was weiß ich was, weil das war ja echt, ich habe das ja niemandem erzählt, also das wussten viele Freunde von mir nicht mal, dass ich das mal hatte, aber mir haben so viele Leute geschrieben, wir schreiben jetzt immer noch so viele Leute, dass der Song, wie gut den der Song tut, wie viel Kraft den der gibt und Mut und das, allein das zeigt mir einfach, dass es genau richtig war. Und selbst wenn dann manchmal Zweifel hochkommen, die werden direkt auf stumm gestellt, wenn ich da solche Nachrichten bekomme. Und ich glaube, es ist halt auch einfach, ich habe jetzt erst wieder mit einer Freundin gerade eben vor einer halben Stunde gesprochen, die auch in der Familie auch einen Anorexia-Fall hat. Und die erzählt mir halt auch, dass es einfach von allen Leuten nur belächelt wird und nicht ernst genommen wird. Und dass da halt einfach gar keine Sensibilität für ist, für das Thema. Und das zeigt mir halt einfach immer wieder, dass es so wichtig ist, über sowas auch zu sprechen.
Ja, ich glaube, das ist halt einfach auch, dass viele Leute es gar nicht kennen und dann kommen so blöde Sprüche wie, ja, dann ess doch einfach mehr.
Ganz genau.
Aber das ist einfach, es ist ja eine Krankheit. Vielleicht kannst du für die Leute, die damit gar keine Berührungspunkte haben, einmal sagen, was geht wirklich in einem vor bei sowas?
Ja, also man muss halt, es ist wirklich, und das ist auch wichtig für Leute, die da gerade durchgehen, zu verstehen, wie auch für Leute, die bei denen das gerade im Umfeld passiert, dass man wirklich Krankheit und Person differenziert. So, das ist, oft denken ja Leute, wenn es irgendwas Psychisches ist, dann ist es das Problem von der Person, aber es ist wirklich eine Krankheit, wie wenn man, keine Ahnung, wie wenn man Krebs hat oder was weiß ich was, irgendeine körperliche Krankheit, gibt es halt auch psychische Krankheiten, ganz klar. Und da gehört halt Magersucht dazu. Und man kann sich so vorstellen, dass da, also erstmal, der Name sagt es ja schon ein bisschen, Sucht, man ist süchtig danach quasi immer dünner zu werden, immer weniger zu essen. Bei mir, in meinem Fall, hatte das jetzt aber gar nicht zwingend was mit dem Aussehen zu tun, dass man besser aussehen wollte. Das kam bei mir eher so bestätigungsmäßig. Also ich war halt dick früher oder dick, moppelig. Und hab halt oft gesagt bekommen, ey, nimm mal ab. Hab das dann gemacht und dann kriegt man dafür natürlich wahnsinnig viel Bestätigung von außen. So, wenn Leute, gerade ich war damals 11, also echt jung, und gerade wenn dann Leute immer quasi dir so extrem viel Bestätigung dafür geben, dass du abgenommen hast, dann ist es halt wie eine Sucht nach der Liebe und Zuneigung irgendwie auch. Und dann hat man das am Anfang noch im Griff und dann irgendwann wird es aber halt, gerät's außer Kontrolle. Und dann kann man sich so vorstellen, dass da unfassbar laute Stimmen im Kopf sind, die einem die ganze Zeit sagen, du darfst es nicht essen, du wirst fett und was fällt dir ein? Aber, und es hört sich jetzt so harmlos an, ja, das sind halt irgendwelche Stimmen im Kopf, aber das ist wirklich pervers. Also, nicht ohne Grund gibt's manche Leute, die davon sterben, so. Das ist wirklich, die Stimmen sind so laut im Kopf, dass man da so gefühlt machtlos ist dagegen. Wenn man nicht checkt, weil oft ist es halt auch noch schwer zu differenzieren. Man denkt halt, das ist man selbst. Aber dass man halt auch checkt, ey, das bin nicht ich. Das ist halt echt diese Krankheit, die mir mein Leben versauen will.
Das Thema ist ja auch gerade bei Männern noch so ein ziemliches Tabuthema, finde ich. Also es extrem. Ist generell ein Tabuthema, aber auch gerade bei Männern. Was glaubst du, woran das liegt?
Ich glaube, vielleicht so ein bisschen Toxic Masculinity irgendwie und dass Männer oft denken, sie dürfen so ihre Schwächen nicht zeigen, warum auch immer, dass man dann irgendwie, ja, keine Ahnung, als halbstark abgestempelt wird und ich kann es ja ehrlich gesagt nicht so richtig sagen. Ich check's immer noch nicht, warum das so ist. Ich glaub, so wir Musiker sind relativ sensibel von Natur, aber viele Kumpels von mir, die können auch einfach über ihre Gefühle nicht sprechen. So. Und ich weiß ehrlich gesagt selber nicht, woran das liegt.
Ja, ist wahrscheinlich auch wirklich so eine Typsache oder so. Oder bei der Musik, ja, wie wir ja auch eben schon mal gesprochen haben, man muss einfach seine Gefühle und so weiter nach außen kehren, um gute Songs zu schreiben oder was auch immer. Aber heute geht's dir gut oder hast du immer noch damit zu kämpfen?
Nee, heute geht's mir sehr gut. Und also es ist ja echt auch schon lange her. Ich war damals 11. Und viele Leute sind ja der Annahme, dass das nie weggeht. Das, bei vielen ist es ja leider auch so. Und da spreche ich auch oft drüber, aber ich bin ein ganz krasser Verfechter davon, weil ich bin der lebende Beweis, so, es geht komplett weg. Und alle, die da gerade durchgehen, auch für euch, es geht komplett weg. Und ich habe auch überlegt, woran das, also was so die Faktoren sind, dass bei mir halt komplett wegging. Aber ich bin doch nicht der Einzige so. Ich kenne noch jemand anders aus einem sehr engen Kreis, bei dem es auch komplett weggegangen ist. Und ich glaube, einmal, was halt dazu zählt, ist, dass ich das halt sehr früh hatte, also sehr jung war und dass es sich dann verwächst oder wie man das sagen will. Und dann, ich glaube, was auch ein echt großer Punkt ist, viele Leute haben das ja so latent immer, aber sie können halt damit leben. So. Also man hat dann immer noch ein Sozialleben. Ich glaube auch ganz viele Models zum Beispiel haben das, wenn man ehrlich ist. Aber halt in einem Stadium, wo man halt damit leben kann. Also die essen dann halt mal ein bisschen weniger irgendwie an einem Tag. Ein bisschen, dann gehen sie mal essen an einem Tag, dann essen sie zwei Tage nichts mehr oder sowas weiß ich. Und bei mir war es halt echt schon so krass, dass ich halt einfach kein Sozialleben mehr hatte. Also ich habe mich von meinen Freunden voll abgekapselt, von meiner Familie. Wobei von der Familie nicht so ganz, von meiner Mutter nicht, aber vom Rest. Und war auch teilweise nicht mehr in der Schule. Und irgendwann kam dann halt der Punkt, wo es echt so krass war, wo ich gesagt habe, ey, mir ist jetzt alles scheißegal. Und wenn ich kugelrund werde, ich will wieder leben. So. Und ich glaube, dadurch, dass ich halt an dem Punkt war, konnte ich es auch komplett überwinden. Und aber das ist wirklich einfach so eine Entscheidung, so eine ganz, ganz krasse Entscheidung, die man treffen muss. Und dann auch radikal danach handeln.
Ja, aber danke, dass du das Thema auch angesprochen hast, ne? Also ich glaube, das hilft sehr, sehr vielen und ich glaube, da sind dir sehr, sehr viele dankbar. Also davor echt Hut ab. Jetzt kommen wir aber auch mal zu einem anderen Thema, was ich sehr, sehr cool fand, ja, eine sehr, sehr schöne Idee. Auf Instagram hast du ja ein Cover hochgeladen, wo du ein Duett mit deinem 13-jährigen Ich singst. Ja. Also das ist schon mal sehr beeindruckend zu sehen, ja, und zu hören natürlich. Also ein altes Cover von dir genommen und du hast nochmal neue Sachen eingesungen und dann hast du es so zusammengesetzt.
Genau.
Wie bist du auf die Idee gekommen?
Boah, wie bin ich auf die Idee gekommen? Das ist eine gute Frage. Ich habe ja so zwei, drei alte YouTube-Videos und das war eins davon und ich glaube, ich bin mal meinen YouTube-Kanal so durchgestöbert und habe dann das Video gesehen und habe dann irgendwie einfach dazu gesungen. Das hört sich eigentlich ganz cool an, die Harmonie. Und dann habe ich es mal probiert. Genau, das war irgendwie, ist auch für mich echt, echt schön zu sehen, auch jetzt im Nachgang, wenn man sowas anguckt, weil das ja, das kennst du bestimmt auch von dir selber, wenn man so ein altes Video von sich sieht, wo man jetzt kein komplettes Baby ist, aber halt schon jung, so krass, das war ich. Und dass man sich auch nochmal in die Person reinversetzt, oh, was war damals der Stand? Da war ich da in irgendein Mädel verknallt und was war da gerade los? Das finde ich irgendwie total spannend.
Auf jeden Fall, und man sieht ja diese ganze Entwicklung auch und so.
Es ist, ja, genau.
Ja, doch, also ich fand es total süß, also.
Dankeschön. Sehr, sehr cool.
du hast ja auch, oder du bist ja auch beim Vorentscheid für den ESC 2019 angetreten.
Ja.
Wie kam es denn dazu?
Das war auch geil. Also ich war ja erstmal, davor war ich ja bei The Voice. Und vor The Voice hatte ich ja eigentlich, also keine Ambition, Musik beruflich zu machen. So, ich hab immer Musik, Gesangsunterricht genommen und so. Aber das war für mich einfach so keine Option, also es ist voll surreal, weil bei mir in der Familie hat keine Musik gemacht und ich hatte auch keinen musikalischen Freundeskreis, also ich hatte einfach keinen Bezugspunkt und dann kam halt The Voice und das hat mir dann erstmal gezeigt, ey krass, es gibt Leute, die machen das beruflich und ich kann das auch anscheinend und dann war aber danach eben das Abi. Sorry für den langen Weg bis dahin jetzt.
Nee, ich find's super interessant. Wir wollen alles wissen hier.
Und dann kam aber halt direkt, ich war ja mitten im Abi, als dann The Voice war. Und ging dann auch noch auf diese The Voice Tour. Und danach wollte ich dann unbedingt anknüpfen, aber mir fiel's ultra schwer. Einmal, weil ich halt gerade mitten im Abi war und zeitlich das halt ein bisschen knackig war, weil ich ja schon davor 3-4 Monate weg war im Abi-Jahr. Und dann wusste ich halt nicht so richtig wie, weil ich hatte, wie gesagt, halt keinen Bezugspunkt und dachte, wenn ich einmal in der Woche ein Video auf Social Media hochlade, dann wäre das viel. Und genau, also für alle Leute, die das jetzt auch hören, vielleicht die auch bei einer Castingshow mitmachen oder vorhaben mitzumachen, danach Social Media ballern, wirklich ballern. Also keine Ahnung, 3-4 Videos die Woche, aber mal locker. Naja, auf jeden Fall. Und bin dann aber in so ein kleines Loch gefallen, musikalisch, weil ich halt einfach keinen Bezugspunkt mehr hatte. Also es war einfach irgendwie...
Also du wusstest, was du wolltest, aber wusstest nicht wie, oder?
Ganz genau. Und ich hatte halt echt so keinen... nix. Und hab dann schon fast damit abgeschrieben, so blöd sich's anhört. Ich weiß noch genau, dann war ich mit meinen Großeltern und meinem Vater bei irgendeinem Asia-Imbiss bei uns in der Nähe von Stuttgart und haben schon so drüber gesprochen, ja, was ich denn jetzt studiere. So, da war schon Musik schon ein bisschen außen vor. Und dann auf einmal kriege ich so eine E-Mail von der Digami. Und da stand dann irgendwas mit ESC-Vorentscheid. Und ich dachte halt erst, es wäre ein Scam, gell? Weil wie gesagt, ich hatte so ein halbes Jahr so nix wirklich mit Musik am Dödeln. Oder sogar länger als ein halbes Jahr, wahrscheinlich sogar ein ganzes Jahr gefühlt. Mhm. Und da hieß es halt, dass sie mich einladen zu so einem Dings vom Vorentscheid. Und habe ich halt einfach, wie gesagt, ich dachte, es wäre fake, aber ich dachte, ja, ich rufe halt mal an. Und hat sich entpuppt, dass das echt war. Und dann ging es halt so durch verschiedene Stufen. Vor dem Vorentscheid gibt es ja nochmal ein paar Vorstufen. Genau, und dann hat es irgendwie geklappt. Was halt auch wahnsinnig schön war, weil da, im Gegensatz zu The Voice, hat man dann halt auch, lernt man das wirkliche Musikbusiness ein bisschen kennen. Also man geht dann nach Berlin und ist dann eine Woche in Songwriting-Camps, in solchen Sessions, wie ich es gerade vorhin schon angesprochen habe. Und das war halt für mich extrem wichtig, weil man dadurch halt total wichtige und wertvolle Kontakte knüpft. Zum Beispiel der Produzent, mit dem, den ich da kennengelernt habe, David Jürgens, mittlerweile David Gold, der ist mittlerweile immer noch ein wahnsinnig guter Freund von mir und das ist tatsächlich auch der Produzent von Anna. Also die Kontakte haben sie auch bis heute gehalten.
Ach, Wahnsinn, okay. Weil ich hätte halt gedacht, viele Musiker schrecken vielleicht so ein bisschen auch davor zurück, beim ESC anzutreten, weil es ja immer schon so ist, entweder man wird wirklich in den Himmel gelobt oder man wird echt in der Luft zerrissen. Und
absolut.
Die meisten werden halt in der Luft zerrissen, so hart wie es klingt. Und das sind wirklich gute Musiker teilweise. Aber du hättest dieses Risiko in Kauf genommen, um irgendwie der Musik einen Schritt näher zu kommen, oder?
Ich hatte ja nichts zu verlieren.
Das stimmt natürlich.
Deswegen war ich da einfach total dankbar für. Und es kommt irgendwie, glaube ich, alles so, wie es kommen soll, meistens. Oder immer. Und genau, nee, da bin ich echt total dankbar für. Ich dachte dann auch, wenn ich ehrlich bin, während der Songwriting Week da in Berlin, gab es auch Momente, wo ich mir dachte, oh Scheiße, was mache ich hier? Ich werde hier in irgendwelche Schubladen reingesteckt, in die ich gar nicht sein will und bla bla bla. Aber das waren halt auch alles, genau wie du meintest, schon so Vorprägungen, die man halt vom ESC hat. Und das war wirklich einfach wunderschön. Und ich bin dem Ganzen extrem dankbar. Ich habe dadurch auch mein Management kennengelernt dann, auch wieder über den Produzenten David Gold. Also der ist der größte Schatz der Welt und dem habe ich unfassbar viel zu verdanken. Genau, und der hat damals, mein Manager heißt Sascha und die kannten sich schon und dann meinte, hat irgendwann, hatte David mich irgendwie in seiner Story, weil wir dann auch eben den Song für den ESC damals gemacht haben, Let Me Go hieß der wurde auch veröffentlicht. Und dann hat Sascha ihm irgendwie geschrieben, du arbeitest mit Gregor und so, ja, kennst du den? Und dann meinte Sascha halt so, ja, ich hab dem mal vor einer Weile geschrieben, aber der ist arrogant, der hat mir nicht geantwortet.
Oh. Also ist die Nachricht bei dir untergegangen, oder was?
Ja, genau, das war halt in diesem ganzen The Voice-Trubel und der hat mir halt auf Instagram geschrieben und da hatte ich in einer Nacht 10.000 neue Follower bekommen, also ich konnte da gar nicht alle Nachrichten beantworten. Und da ist es irgendwie untergegangen. Er dachte halt, ich wäre abgehoben. Aber genau, dann hat sich aber so der Weg dann dadurch wieder gefunden.
Ach Wahnsinn, dann war es also für dich eigentlich ein riesengroßes Sprungbrett, dass du da irgendwie mitgemacht hast.
Extrem, also nicht direkt, aber halt indirekt extrem.
Ja. Heftig, also alles richtig gemacht, würde ich sagen. Im September warst du ja dann auch als Support-Act mit Johannes Oerding auf Tour. Und genau. Im Januar bist du da mit deiner eigenen Tour unterwegs.
Genau.
Ist es was anderes, als, ich sag mal, Support Act erstmal unterwegs zu sein, als auf der eigenen Tour zu sein? Wahrscheinlich schon, oder? Inwiefern unterscheidet sich das?
Das finde ich jetzt ja erst raus. Das ist ja meine erste eigene Tour.
Das ist okay, ja das Geile. Was ist deine Erwartung, inwieweit sich das noch unterscheidet?
Ich glaube, was erstmal ein ganz krasser Unterschied sein wird, ist, dass die Leute wissen, wer du bist. Dass sie wissen, wer auf die Bühne kommt und dass sie vor allem auch die Songs kennen. Das, also man muss ja als Support ein paar Leute kennen, vielleicht Paracetamol, aber im Großen und Ganzen kennen die Leute nicht meine Mucke. Zumindest nicht bei Johannes Oerding, weil es ja schon mal ein bisschen eine ältere Zielgruppe jetzt zum Beispiel, als ich jetzt also davor hatte, weil halt sehr Social Media lastig und so. Und dann muss man halt immer die ganzen Songs immer erklären und die Mitsing-Parts erklären. Da gehe ich zum Beispiel immer, suche mir immer eine Person aus dem Publikum, sage so, okay, du bist jetzt mein Paracetamol, sing mal mit, du bist wie Pa. Dann singt die Person Ra, Zeta. So, da immer so, muss man halt die immer erklären und die Leute halt von null begeistern. Also, und viele Leute gehen ja auch auf ein Konzert, vielleicht kennst du es auch von dir selber, die eher genervt sind vom Voreact, vom Support. Und man denkt so, ach komm, ey, jetzt schon eine Stunde rum, jetzt kann echt mal losgehen hier.
Ich finde, es kommt halt immer so ein bisschen auf den Support Act an, wenn der sehr ähnlich ist wie die Musik, die man halt gerne hört. Das finde ich auch ganz schön.
Ja.
Da habe ich auch schon mal Bands oder Künstler kennengelernt, wo ich dann nachher tatsächlich auch wieder auf einem Konzert war. Yes. Aber manchmal nervt es auch, ja.
Ja, genau. Und viele gehen halt mit dieser genervten Einstellung dahin. Das heißt, du musst sie quasi aus dem Negativ rauslocken und davon überzeugen, dass du doch ganz cool bist eigentlich. Und bei einem eigenen Konzert stelle ich es mir so vor, dass die Leute ja, die kommen ja freiwillig zu deinem Konzert, kennen dementsprechend auch deine Songs. Das heißt, du musst nicht mal irgendwas erklären, sondern die grölen einfach mit, was schon mal total geil ist. Und dass man einfach von vornherein eine schöne Atmosphäre hat, ohne sich beweisen zu müssen. So stelle ich es mir vor. Ja.
Das heißt, du bist dementsprechend erste Tour und so weiter jetzt auch vorfreudig, nervös oder was geht in dir gerade vor, so wenn du daran denkst?
Total, total, total. Also nervös noch nicht so arg, eher so ein Kribbeln so in der Brust, wenn ich dran denke.
Die Nervosität kommt wahrscheinlich ganz kurz vorher, oder?
Wahrscheinlich, ja, genau. So,
Kannst du uns dann berichten.
Ja, genau, das ist ganz kurz davor, ist man wahnsinnig nervös vorm Auftritt und dann sobald man auf der Bühne ist, hört sich immer an wie in so einem blöden Buch, aber und alle sagen es, aber es stimmt wirklich, sobald man auf der Bühne ist, ist die Nervosität, warum auch immer, weg. Genau, aber ich freue mich wirklich wie Sau drauf. Wir haben uns richtig, richtig schöne Sachen überlegt. Und es wird ja echt auch eine schnuckelige Tour. Also wir sind nur 9 Konzerte und die Hallen sind von 200 bis 500. Also echt intim und schön. Und ich nehme Sofa mit. Wir wollen noch so eine kleine Akustik-Session in die Mitte einbauen und so. Ich freue mich echt extrem drauf. Ich glaube, das wird ganz magisch. Hoffe ich zumindest.
Ja, das klingt total toll. Also ich finde sowieso so kleine Konzerte, wo man dann sogar noch so einen Stift fallen hören würde,
ja,
finde ich sowieso eigentlich am besten.
Genau,
ja, total cool. Vielleicht kommst du ja irgendwo in die Nähe, dann komme ich mal vorbei.
Ja, bitte. Wir sind, glaube ich, sogar in Hannover, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja. Dann
komm so rum,
Rebecca. Komm ich mal rum, ne? deine Tour heißt ja Mama, ich bin da mal auf Tour. Wie kam es denn zu dem Namen?
Ich habe ja schon vorhin erzählt, dass bei mir in der Family ja niemand wirklich was mit Musik am Hut hat. Also mein Vater hat früher halt Musik gemacht, aber wirklich nur hobbymäßig. Und die kommen eher aus so einer Baufirma. Meine Großeltern haben Bauunternehmen. Und von da hieß es halt auch oft, Kerle, mach was Gescheites, mach eine Ausbildung oder studiere etwas Gescheites. So, Musik ist Hobby. Und weil es halt irgendwie in letzter Zeit immer mehr so aussieht, als würde der Traum wahr werden. Oder der Traum wird ja gerade schon wahr. Ist es so ein bisschen quasi so ein kleines, hey, liebe Family, guck mal, ey, das ist doch alles nicht so Hirngespinst. So. Das ist, Mama, ich bin dann mal auf Tour. Ich meine, die supporten mich wahnsinnig krass, das soll jetzt nicht falsch rüberkommen, aber einfach so eine kleine, so, ey, guck mal, das scheint doch alles zu funktionieren.
Ja.
Genau. Ja, oder bin zumindest auf dem Weg, genau.
Mhm. Ja, ich meine, mit der ersten eigenen Tour.
Ja, ich freue mich auch voll. Das wird total schön, ja.
Ja, ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei. Das klingt wirklich gut. Und wenn das so eine tolle Atmosphäre ist, ja, das mache ich. Genau. Und dann werde ich auch noch mal auf der Podcast-Seite von Rebecca trifft ein schönes Video posten. Dann können wir auch mal ein Foto zusammen machen.
Oh, yes.
Bestimmt. Und dann nicht nur über Zoom, sondern dann auch Seite an Seite. Genau,
mega.
Das machen wir dann.
Voll schön.
Und jetzt sind wir schon am Schluss des heutigen Podcasts angelangt. Und zwar bei der Schlussfrage, die ich ja jedem meiner Gäste stelle.
Ja.
Wenn wir mal einen Tag zusammen verbringen würden, was würden wir deiner Meinung nach machen?
So, dürfte man, wer Geld, würde Geld keine Rolex spielen?
Nee, keine Rolex, nee.
Okay. Ich glaube, ich würde mit dir nach Rostock fahren und dann mit der Fähre nach Dänemark und dann in Dänemark den Tag verbringen, weil ich da noch nie war und das schön fände.
Okay, cool. Ich war auch noch nie in Dänemark, deshalb kann ich jetzt gar nicht sagen, ist das jetzt schön oder nicht schön, aber klingt auf jeden Fall erstmal spannend und ich finde es immer schön, neue Orte zu besuchen. Also ich gucke mir immer gerne was Neues an. Deshalb wäre ich dem total aufgeschlossen. Ja, klingt gut.
Mega. Ich glaube, da hätte man eine gute Zeit. Was würdest du jetzt spontan so, du musst wahrscheinlich die Frage schon oft beantworten, aber jetzt spontan, was würde dir so einfallen?
Nee, zurückgestellt hat die, glaube ich, in der ganzen Zeit noch niemand oder fast noch niemand? Nee.
Dann ist jetzt aber eine Zeit, hey.
Also wenn wirklich das keine Rolle spielen würde, würde ich richtig gerne nach Grönland fahren mit dir.
Oh, geil.
Und dann da einfach mal so schauen, was man so erleben kann. Vielleicht mit so einem, ich schätze mal, das ist gar nicht so richtig möglich, mit so einem ganz kleinen Bötchen da rumtuckern, die Eisschollen angucken, gucken, was es da für Tiere gibt und einfach die Ruhe genießen. Wir müssen uns natürlich richtig warm einpacken, aber da hätte ich mal richtig Lust zu, das mal live zu sehen.
Oh, gibt's, sind die Polarlichter auch in Grönland?
Glaube nicht. Ich glaube, die sind
waren
nicht
die,
da.
Waren die woanders?
Ja.
Naja, aber da wäre ich auf jeden Fall auch mit am Start.
Grönland stelle ich mir richtig schön vor. Ich bin einmal so ganz tief drüber geflogen und das sah wunderschön aus. Und ja, genau. Also das würde ich vorschlagen.
Wie kam es, dass du tief drüber geflogen bist? In so einem Langstreckenflug? Oder,
genau,
oder
wir waren auf dem Weg nach Amerika und irgendwie war da ein ziemlicher Sturm oder so. Und der Pilot musste anders fliegen und musste sehr tief fliegen. Ah. Und dann sind wir über Grönland ganz tief geflogen und
geil.
Ich habe die ganze Zeit aus dem Fenster geguckt und ich war hin und weg von diesen Eisschollen und so weiter. Ich war total fasziniert und seitdem sage ich halt, irgendwann möchte ich da hin und mir das auch mal
Wahnsinn.
So ja, auf der Erde quasi angucken und nicht nur von der Luft aus. Also ja, doch, da hätte ich richtig Lust
voll
zu.
Voll gut. Ja, wäre ich dabei. Wäre ich auf jeden Fall
wäre
mit dabei.
Cool. Haben wir ja schon zwei super Ideen. Aber wer weiß.
Kann man sogar verbinden. Es geht ja in die gleiche Richtung, irgendwie so halbwegs hoch.
Ja, halbwegs hoch. Naja, also wir fangen erstmal mit dem Konzert an und dann gucken wir weiter, ne?
Das hört sich nach einer sehr guten Idee an.
Ich danke dir, dass du heute hier in meinem Podcast warst und ich wünsche dir alles, alles Gute für deine Zukunft, beruflich, privat und alles Gute natürlich auch für deine Tour und rock ordentlich die neuen Hallen, hast du gesagt, oder? Oder neuen Orte.
Genau, genau. Ja. Genau, neun, genau, Club-Show sind's, aber Halle-Club ist alles das Gleiche eigentlich. Genau.
Ja.
Vielen Dank. Ja, und vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ich glaube, das ist so ziemlich mein erster Podcast, der zweite Podcast, wo ich mit dabei sein darf.
Ja, siehst du mal, Premiere fast.
Aber echt, ey.
Ja, cool. Dann mach's gut.
Ciao, lass dir gut gehen.
Ciao.